guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ich hier sein darf bei euch in eurer Mitte, dass ich heute die Predigt halten darf. Und ich habe ein Thema mitgebracht, das mich in den letzten paar Wochen immer wieder begegnet ist und mit dem ich mich gerne beschäftigt habe in Vorbereitung. Und es hat auch mit dem Reich Gottes zu tun. Das war jetzt, in den Liedern ist mir das aufgefallen. Dreimal das Thema, also vielleicht doch nicht so verkehrt. Und ich habe einen Text euch mitgebracht, mehrere Abschnitte aus Lukas Kapitel 9. Und ich lese da ab Vers 18. Wer mitlesen möchte, kann es gern machen. Lukas 9 ab Vers 18. Und da steht, und es geschah, als Jesus für sich alleine betete, da waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen, Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er aber sprach zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes. Und hier an dieser Stelle, glaube ich, ist so ein Abschnitt gekommen, so ein Wendepunkt gekommen im Leben Jesu mit seinen Jüngern. Und Jesus ist ja der beste Lehrer überhaupt. Und er war zu dieser Zeit, das, was wir gerade gelesen haben, fast 3 Jahre mit den Jüngern unterwegs. Das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich. 3 Jahre, wo er rund um die Uhr mit den Jüngern durch Israel zieht, wo sie ihn rund um die Uhr sehen, begleiten, hören. Und er hat sie in diesen 3 Jahren gelehrt. Eine Sache, und es wird genau hier ausgedrückt. Und das hat fast 3 Jahre gedauert, bis diese eine Sache gelernt wurde. Und was ist diese eine Sache? Wer bin ich? Genau, das Geheimnis seiner Person. Er beginnt ganz elegant, was sagen die anderen, was sagen die Menschen? Sie haben schon mitbekommen, dass hier ein Prophet ist, durch den der Geist Gottes wirkt. Das ist nicht wenig, was sie sagen, der Johannes der Täufer, der Elia oder einer der anderen Propheten, vielleicht sogar Mose. Aber ihr, was sagt ihr? Und Petrus spricht nicht nur für sich, Petrus, sondern auch für die anderen 12, denn Jesus redet sie dann alle miteinander an. Und er sagt, du bist der Christus Gottes, der, den er gesandt hat, der Gesalbte, mit einem Auftrag, dieser Hirte, der Retter, du bist dieser eine. Und das klingt so klein, so, ja gut, aber das Geheimnis Jesus, etwas, was Gott ihnen offenbaren musste. Und wisst ihr, im Himmel ist alles fertig. Im Himmel gibt es kein Lernen, kein Wachstum. Das ist anders als bei uns. Bei uns ist es so, selbst bei den Jüngern war es so. Und selbst mit dem besten Lehrer überhaupt hat es 3 Jahre gedauert, bis Gott sie an diesem Punkt hatte, wo sie nicht nur das wiederholen, was der Johannes der Täufer schon vor 3 Jahren gesagt hat. Seht das Lamm Gottes, er ist der Messias. Da hat es er schon gewusst und gelernt. Aber bis das meine eigene tiefe Überzeugung ist, egal was passiert, was noch kommen wird, ich werde nicht dran zweifeln. Ich habe es gelernt, ich habe es erfasst, es hat mich erfasst. Du bist der Christus Gottes. Hat eine Zeit von 3 Jahren gedauert, bis dieses Samenkorn wächst, gegossen wird und jetzt steht es da. Du bist der Christus Gottes. Wunderbar. Wunderbar, das ist so ein Wendepunkt in allen 3 Evangelien, kommt dieser Punkt und es hat sehr erstaunlich lange gedauert. Und sobald das gelernt und verstanden wurde, beginnt was Zweites, was genauso wichtig ist. Denn die Jünger mussten 2 Dinge lernen, wirklich lernen, bevor sie Jesus losgeschickt hat als seine Apostel und Botschafter in der Welt. Und bevor sie nicht beides gelernt hat, hat er ihnen gesagt, sag niemanden etwas, seid lieber still. Das eine ist das Geheimnis seiner Person. Das zweite beginnt jetzt augenblicklich. Jesus verliert keine Sekunde. Und es geht weiter. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und was ist jetzt das zweite Thema, das jetzt gelehrt wird? Was steht jetzt auf dem Lehrplan? Das eine war die Person Jesu und jetzt geht es um das Werk Jesu. Wozu hat ihn Gott, der Vater, gesandt? Wozu hatte ihn, den Christus Gottes, gesandt? Und auch das klingt so klein, wir wissen es doch. Da habe ich doch schon im Kindergottesdienst gehört. Ist doch keine so große Sache. Doch. Jesus hat nur noch vielleicht 6 Monate mit den Jüngern zu leben. Es ist nicht mehr lang. Er wird in diesen 6 Monaten über dieses eine Thema reden. Immer über dieses eine Thema. Und es ist nicht selbstverständlich, gar nicht. Petrus wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, kurz bevor Jesus stirbt. Als Jesus sagt, ich werde sterben, sagt er, das widerfahre dir nur nicht. Ich, Petrus. Und er denkt, er tut ihm einen Dienst. Etwas, wofür ihn Jesus loben müsste. Er ist ein Vorbild für die anderen 12. Sie sind derselben Meinung. Solange ich noch etwas Luft und Kraft habe in mir, werde ich alles tun, um das zu verhindern, dass du stirbst. Nicht selbstverständlich. Und ich denke, es hat auch länger als diese 6 Monate gedauert. Vielleicht wieder 3 Jahre, vielleicht sogar länger. Bis diese zweite Sache verstanden war. Das Geheimnis seines Werkes. Es hat länger gedauert. Aber Jesus beginnt augenblicklich, sie darüber zu lehren. Und darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Und ich lese weiter. Jesus deutet ja an, dass dieses Werk Jesu mit womit zu tun hat? Mit einem Weg, den Menschen nicht verstehen, den sie ablehnen, der schwer ist. Mit einem Weg, der mit Leiden zu tun hat. Mit einem Weg, auf dem Menschen ihn verwerfen. Verwerfen heißt ihn nicht brauchen, ihn wegschmeißen. Ihn nicht achten, unnütz, brauchen wir nicht, stört uns. Ihn verwerfen, ihn töten, aber es wird nicht dabei bleiben, sondern er wird am dritten Tag auferweckt werden. Das heißt, dieser Weg Jesu und dieses Werk Jesu wird ihn, ja, es wird ihn bis ins Grab führen, wird ihn erniedrigen bis hin zum Tod, bis zur absoluten Hilflosigkeit, Machtlosigkeit. Der allmächtige Gott wird machtlos, etwas, was wir gar nicht verstehen können. Aber es wird nicht im Grab bleiben, sondern aus diesem Weg kommt dann der Weg zurück ins Leben, auferweckt werden. Und alles, was Jesus ab jetzt tut und sagt und lehrt, dreht sich um dieses Werk. Und er versucht, all diese Aspekte, die damit verbunden sind, all das den Jüngern beizubringen. Und er ist ein wunderbarer Lehrer. Und ich lese weiter. Und er sprach zu allen 12. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit. Und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und es ist interessant, wovon Jesus jetzt sofort spricht. Er spricht immer von seinem Leid und seinem Tod. Und er spricht auch sofort davon, dass sie ihm nachfolgen sollen. Mir nachfolgen. Mir nachfolgen. Gerade haben sie gelernt in 3 Jahren, wer er ist. Mir. Wem sie nachfolgen? Ihm. Dem Christus Gottes. Und wenn ich nicht weiß, dass er der Christus Gottes ist, werde ich niemals, niemals ihm nachfolgen können. Denn dieses Nachfolgen ist nicht leicht. Ich folge ihm nach, weil du der bist, der du bist. Der Christus Gottes. Und Jesus hat zum Petrus gesagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel, es muss dir offenbart werden, wer ich bin. Und wenn es dir Gott offenbart hat, und es darf auch ruhig seine Zeit kosten, und wenn du weißt, wer ich bin, dann wirst du auch bereit sein, mir nachzufolgen. Mir nachzukommen. Denn den Weg, den ich gehe, den der Vater mir aufträgt, dieser Weg, der mich ins Grab führt, ich werde ihn gehen, weil er nicht im Grab bleibt, weil er zurückführt zur Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr was? Ich gehe nicht allein dahin. Ich gehe nicht allein zur Herrlichkeit, sondern ich nehme viele mit. Wir haben es eben gehört im Psalm 22. Er wird Nachkommen haben. Er wird Nachkommen haben. Deswegen, wer mir nachfolgen will, das ist das Evangelium. Das ist die Tür zurück, die es nicht mehr gibt. Der Weg zum Paradies, der uns Menschen versperrt ist. Können wir machen, was er will. Und dann kommt Jesus, der Gesalbte, der Christus Gottes. Und er sagt, ich gehe jetzt einen Weg, den nur der Vater weiß, den er sich ausdenkt. Ein Weg, den es gar nicht mehr gibt. Und er wird eine Tür öffnen, die es nicht gibt für euch. Er wird eine Tür öffnen. Und wer mir nachkommen will, den werde ich mitnehmen. Durch den Tod zur Herrlichkeit. Und wir, wenn wir das lesen, macht uns oft Angst, dieser Vers 23 und 24. Wir sehen immer auf das Negative, auf dieses Verleugnen, auf das Sterben, auf das Kreuz. Sehen wir auf das Positive, auf Jesus. Für ihn stimmt es so sehr, dieser Vers. Wie er die Herrlichkeit Gottes verlassen hat. Wie er nicht gekommen ist, um ein schönes Leben zu leben, um Gutes zu tun. Nein, sondern nur das zu tun, was der Vater will. Und der Weg, den der Vater für ihn gehabt hat, war dieses Werk. Genau das, wovon er jetzt spricht. Und da ging es nicht um sich, da ging es um uns. Da ging es darum, das Unmögliche zu tun, eine Tür zu öffnen, die es nicht mehr gibt. Ein Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott. In die Gegenwart Gottes. Wir verloren haben. Und wenn ihr euch erinnert, vor dem Paradies stand was? Ein Engel mit flammendem Schwert. Den Weg gibt es für uns nicht mehr. Es ist versperrt. Wer mir nachkommen will, das ist der Weg, den wir suchen. Darin zeigt sich die Liebe Gottes. Dass er Jesus sendet, dass er diesen Weg geht und diesen Weg schafft, den es gar nicht mehr gibt. Und dann am Ende sagt Jesus was Geheimnisvolles. Er sagt, schämt euch nicht für mich. Und ich werde mich auch nicht für euch schämen, wenn ich wiederkomme in der Herrlichkeit Gottes. In meiner Herrlichkeit, in der Herrlichkeit des Vaters, in der Herrlichkeit der heiligen Engel. Und dann sagt er was ganz Geheimnisvolles. Er sagt, es stehen einige hier, sagt er zu den 12, die werden nicht sterben, bis sie dieses Reich Gottes gesehen haben. Was bedeutet das? Und Jesus hat die Jünger gar nicht lange auf die Folter gespannt. Wenn wir weiterlesen, meine ich, beantwortet sich diese Frage. Sie werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Was verstehen wir unter Reich Gottes? Was meinen wir damit? Paulus schreibt im Römer 14, Vers 17, da geht es eigentlich um Probleme damals mit Opfer, mit Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Und die einen haben sie gegessen, die anderen nicht. Die einen waren stark im Glauben, die anderen nicht. Aber die Starken haben auf die Schwachen herabgeschaut, die Schwachen haben die Starken verachtet. Okay, und Paulus sagt dann, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es entscheidet sich nicht darin. Entweder du isst oder isst nicht. Wenn du dir deiner Sache sicher bist, gut. Aber verachte nicht den anderen. Es ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist was? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist die Gerechtigkeit Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo ich weiß, ich bin gerecht vor Gott. Da ist das Reich Gottes. Verstehen wir, was das mit dem Weg Jesu zu tun hat? Es hat mit dem Reich Gottes zu tun. Ja, es ist die Gerechtigkeit Gottes. Es ist der Friede Gottes. Der Friede Gottes. Wenn ich zurückgebracht werde in diese Gemeinschaft. Und es ist Freude. Freude Gottes. Freude im Heiligen Geist. Nicht unsere Freude, nicht unsere Gerechtigkeit, nicht unser Friede. Von Gott. Im Heiligen Geist. Lesen wir weiter. Was passiert nach dieser geheimnisvollen Ankündigung? Es geschah aber 8 Tage nach diesen Worten, extra noch der Hinweis, nach diesen Worten. Ihr habt es nicht vergessen? Okay. Das Reich Gottes, geht ums Reich Gottes. Dass er, Jesus, Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm, einige von denen, die da standen, und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit. Und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Nochmal was anderes, nicht weniger geheimnisvoll. Was hat es damit zu tun? Warum diese Verknüpfung? 8 Tage nach diesen Worten nimmt er 3 von ihnen mit auf einen Berg. Und was geschieht auf diesem Berg? Es ist wie wenn Gott ein bisschen den Vorhang lupft, nur ein bisschen. Und da leuchtet etwas hervor, was die ganze Zeit da war, aber unsichtbar für die Jünger. Und diese 3 sehen es und sollen es sehen. Sie sollen es sehen. Und was sehen sie? Sie sehen ein himmlisches Strahlen, eine Herrlichkeit, eine Wolke der Herrlichkeit. Wenn immer in der Bibel Wolke vorkommt, ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und sie sehen es und es beginnt auf seinem Gesicht, wie es weiß wird und leuchtet. Und dann sehen sie 2 neben ihm, das ist nicht zufällig, Mose und Elia. Und es steht für das Alte Testament, für das Gesetz Mose, die 5 Bücher Mose, das Fundament, das Gesetz. Und für die Propheten, der erste Elia. Und diese 2 stehen mit Jesus in der Mitte. Und das hat so eine große Bedeutung. Das heißt, die Mitte der Schrift, die Mitte, das Zentrum, das, wovon sie spricht, ist wer? Ist Jesus. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten. Wovon spricht Mose? Vom Gesetz? Tu das. Das Gute tu, das Böse lass. Nein, Mose spricht von Jesus, vom Messias. Das sind die Propheten, das Elia und all die anderen. Der letzte, Johannes der Täufer. Wovon sprechen sie? Sie sprechen von Jesus. Und er ist die Mitte und das Zentrum, die Erfüllung. Und sie sehen ihn in seiner Herrlichkeit. Sie sahen seine Herrlichkeit. Sie schlafen erst ein, was wahrscheinlich verständlich war, denn Jesus ist oft auf dem Berg und hat oft gebetet. Und immer wenn er das tut, wissen sie, oh, das kann dauern. Das kann dauern. Aber irgendwann werden sie doch wach. Und als sie dann völlig wach und bei Sinnen waren, sehen sie diese Szene. Und Petrus und die anderen beiden sehen etwas, wovon sie augenblicklich den Blick nicht mehr wenden können, weil sie sofort verstehen, intuitiv, es wird nichts Besseres, nichts Größeres mehr passieren können. Ich möchte nur noch das sehen, nichts anderes mehr. Ich werde nichts mehr verpassen im Leben. Ich möchte nur noch dich, Jesus, so leuchten sehen. Dich in deiner Herrlichkeit. Ich möchte nichts anderes mehr. Deswegen auch dieser Vorschlag, ich lasse uns drei Hütten, die zwei wollen verschwinden. Bleibt, damit wir weiter Jesus so sehen, wie wir ihn nie gesehen haben. Das ist die Herrlichkeit Gottes, für die sind wir geschaffen. Das wird die Freude sein im Himmel, ihn zu sehen, wie er ist und uns darüber zu freuen und die Augen nicht mehr abwenden zu können, wie eine Motte, die auf ein Licht zufliegt. Nicht im Schlechten, im Guten. Weil das ist, wonach wir uns eigentlich sehnen. Nach dieser Schönheit und Herrlichkeit und Vollkommenheit. Und sie sehen es an Jesus und sagen, wir wollen hier bleiben. Hier ist es gut. Oh ja, hier ist es gut. Und sie durften es sehen und sie sollten es sehen. Sie sollten was sehen? Sie sollten das Reich Gottes sehen. Was hat das Reich Gottes? Und was lernen wir über das Reich Gottes? Was reden die beiden? Was redet Mose und Elia mit Jesus? Sie kriegen es zum Glück noch mit, worüber sie reden. Sie reden über den Ausgang, den Jesus in Jerusalem erfüllen sollte. Gerade eben hat Jesus zum ersten Mal angekündigt, die erste Leidensankündigung, die erste von dreien. Und jetzt, worüber redet Mose und Elia mit ihm? Über diesen Ausgang, den er erfüllen soll. Über sein Leiden, sein Ausgeliefertwerden, sein Sterben und sein Auferstehen, wieder aufgenommen werden in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Nicht er allein. Er und all die Nachkommen, die Gott ihm gibt. Davon redet Mose, davon redet Elia. Und es ist das Schönste, wenn man das Alte Testament so liest und danach sucht, nach diesem Evangelium, nach dieser Botschaft. Denn davon reden die. Und sie sahen seine Herrlichkeit. Er möchte das festhalten. Gott sagt, nee, du solltest es sehen. Ihr solltet es sehen. Ihr sollt lernen, das Reich Gottes hat mit Herrlichkeit zu tun. Mit der Wolke der Gegenwart Gottes zu tun. Ja, und es ist dieser Leidensweg. Und es führt zuerst ins Grab und dann zu dieser Herrlichkeit. Das sollt ihr wissen. Und dann antwortet Gott selbst, der Vater, aus dieser Wolke der Herrlichkeit, als die sie überschattet, und sagt, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und wisst ihr, was hier passiert? Hier passiert nichts anderes, als dass Gott selbst sich ein Heiligtum weiht. Sich ein Heiligtum weiht. Und das ist so eine faszinierende Reise durch die ganze Bibel. Durch die ganze Bibel. Es taucht immer wieder auf. Das erste Heiligtum, das Gott selbst gebaut hat, war dieser Garten Eden, das Paradies. Ein Garten von Gott selbst gepflanzt. Sein Garten. Es war Gottes Garten, in dem ist er gelaufen. Und in diesen Garten setzt er den Menschen als sein Gegenüber. Und kommt jeden Abend zur schönsten Zeit, um mit Adam und Eva durch den Garten zu spazieren. Und sie haben Freude daran, an dieser Gemeinschaft. Sie sehen ihn, wie er ist. Sie können ihn fragen, was sie wollen. Das war dieses erste Heiligtum. Und die Menschen haben das verloren. Und jetzt ist die große Frage, wie gibt es diesen Weg zurück? Wie gibt es diesen Weg zurück? Und dann lesen wir, dass Gott den einen Menschen, den Abraham, rausruft aus diesem Irrweg, den all die anderen Völker auch gehen. Abraham war auch nicht besser. Wie er sagt, verlass es und ich gebe dir was anderes. Ein ewiges Land, ewige Nachkommenschaft. Und Jahre später wird dieses Volk dann versklavt sein in Ägypten. Und Gott hört ihr Schreien, schickt ihnen Mose und führt sie heraus. Und führt sie heraus. Führt sie an diesen Berg Gottes, weil er sagt, ich möchte euch befreien, damit ihr mir dient. Und dann lernen sie ihn kennen. Und Mose sieht auf dem Berg Gottes ein Heiligtum, ein himmlisches Heiligtum und baut das nach. Ein Modell davon, das ist diese Stiftshütte. Und darüber können wir ganz, ganz viel sagen, aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Als diese Stiftshütte fertig ist, mit all den Gegenständen, Leuchter und Tisch der Gemeinschaft, der Tisch der Gemeinschaft und Opferaltar, auf dem die Gebete gebracht werden, im Heiligtum. Und dann im Allerheiligsten, als diese Bundeslade da reingestellt wird. Als das passiert, heißt es, und die Herrlichkeit Gottes erfüllte dieses Haus, diesen Tempel, diese Wohnung. Und die Wolke Gottes kam auf dieses Zelt. Das steht da wortwörtlich, Wolke und Herrlichkeit. Ich habe es 2. Mose 40, Vers 34. Und als diese Herrlichkeit dieses Haus ergreift, bezieht, es wird ihm geweiht, kann keiner rein, nicht mal Mose kann rein. Okay? Und Gott hat ihnen gesagt, ich führe euch raus, um euch in ein anderes Land reinzuholen. Das hat 40 Jahre gedauert, aber er hat es erfüllt. Und Jahre später wird der Sohn Davids, der König Salomo, in 1. Könige 8, Vers 10, dann ein Haus bauen und Wein als Zeichen dafür, dass jetzt sich dieses Wort erfüllt hat. Sie sind nicht länger Nomaden, die in der Wüste rumziehen, sie sind angekommen. Gott hat ihnen ein Land versprochen, Ruhe und Frieden versprochen und jetzt haben sie das erreicht. Und jetzt wird auch Gott sich niederlassen an einem Ort und deswegen dieses Haus aus Stein. Und als Salomo das einweiht und als die Bundeslade hineingetragen wird, ins Allerheiligste, was passiert? Genau das Gleiche wieder. Die Wolke erfüllt das Heiligtum. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt das Heiligtum. Keiner da kann den Tempel betreten. Es wird ihm geweiht. Ein Ort, wo Menschen kommen können und diesen Kontakt zu ihrem Schöpfer suchen. Aber wisst ihr, das sind auch nur Bilder. Das eine ist mit ihnen herumgezogen, das andere war an einem Ort. Wir lesen dann auch weiter im Alten Testament, die Reise ist noch nicht zu Ende, im Buch Propheten Hesekiel, Kapitel 10 und Kapitel 11, sieht der Prophet etwas zutiefst Schreckliches. Er sieht, wie diese Herrlichkeit Gottes von dem Allerheiligsten sich erhebt und auf die Türschwelle wandert. Also den Raum verlässt, das Allerheiligste verlässt. Und dann sieht er sogar das Kapitel darüber, wie diese Herrlichkeit Gottes, diese Wolke und diese Herrlichkeit Jerusalem verlässt. Es war zu der Zeit, als Jerusalem zerstört wurde, der Tempel verbrannt wurde. Hesekiel war in der Verbannung schon in Babylon und er sieht es. Und seitdem gibt es keinen Ort auf der Erde, den Gott selbst eingeweiht hat. Oder war schon ein Tempel, die haben ihn wieder aufgebaut. Und der Herodes hat ihn prächtiger gemacht als je zuvor. War ein Weltwunder. Aber es war nicht so wie damals. Und wisst ihr, was genau hier passiert, in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben? Dass Gott das wahrmacht und sagt, ich werde ein Heiligtum hier auf der Erde weihen für alle Zeit. Der Tempel, der für alle Zeit die Stätte meiner Füße sein wird. Und wisst ihr, wer dieser Tempel ist, den Gott sich ausgesucht hat? Nein, das ist Jesus. Das ist Jesus. Er ist dieser Tempel. Und deswegen diese Herrlichkeit, diese Wolke über ihm. Und er ist der, wo es nur um die Ehre Gottes geht, um nichts anderes. Der andere Tempel, sagt Jesus, ist eine Räuberhöhle, aber nicht so hier bei Jesus. Und er hat ihn geweiht und die Herrlichkeit wird hier, diesen Ort, nie mehr verlassen, nie mehr. Und sie sahen das und waren fasziniert davon. Und Jesus sagt ihnen über dieses Reich Gottes: Ja, ich muss diesen Weg gehen, ich muss sterben und dann werde ich auferstehen. Und dann werde ich zurückgehen in diese Herrlichkeit, aber nicht ich alleine, nicht ich alleine, sondern diese Nachkommen, die mir Gott gibt, alle die, die an mich glauben können, alle die, denen Gott es offenbart, wer ich bin und denen Gott offenbart und offenbaren möchte, warum ich diesen Weg gehen musste. Und warum es der Einzige war, der einzig Mögliche. Wisst ihr, wie Jesus im Garten Gethsemane, als er versteht dieses ganze Ausmaß und diese ganzen Details und was jetzt wirklich auf ihn zukommt, dass er ja die Sünde der Welt auf sich nehmen wird und sie ans Kreuz tragen, wegtragen wird, wie dieses eine Opfertier, auf dem die Schuld gelegt wurde, wurde in die Wüste getrieben, weit weg von der Gegenwart Gottes. Das ist in diesem Psalm 22, kommt es so raus, diese allergrößte Last, das, was ihn so zerrissen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der immer die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes sah, in aller Ewigkeit, der den Himmel verlassen hat, um Mensch zu werden, um den Gott sich gekümmert hat, den er behütet hat, 3,5 Jahre. Warum hast du mich jetzt verlassen? Warum hast du die Hand abgezogen? Warum hast du mich überliefert in die Hände der Menschen? Warum können sie machen, was sie wollen mit mir? Warum können sie ihr ganzes böses Herz zeigen und rauslassen an mir? Aber warum hast du mich verlassen? Ich stöhne, ich schreie und ich höre keine Antwort. Ich höre deine Stimme nicht mehr. Du erscheinst mir fern. Diesen Weg, meint er. Und er hat gebetet, wenn es einen anderen Weg gibt, lieber Vater, im Vertrauen, im Wissen, dass Gott alles weiß, nichts vergisst, und wenn es irgendeinen anderen Weg gegeben hätte, hätte der Vater auch diesen Wunsch Jesus erfüllt. Aber er sagt nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und wenn es keinen anderen Weg gibt, dann möchte ich diesen Weg gehen. Das eine Werk, das nur ich tun kann. Warum? Weil er der ist, der Sündlose, der Christus Gottes. Und wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, dann erfüllt eine Dankbarkeit unser Herz. Dann verstehen wir, es gab diesen Weg nicht mehr zurück in die Gegenwart dieses heiligen und gerechten Gottes. Und jetzt erklärt uns Gott wieder für gerecht. Das ist das Reich Gottes. Jetzt habe ich wieder Frieden mit Gott. Das ist das Reich Gottes. Jetzt erfüllt Freude mein Herz wie nichts anderes. Egal wie die Umstände sind, die mögen bleiben, wie sie waren. Und das Leben für die Apostel war nicht rosig. Nicht deswegen haben sie sich gefreut, sondern weil sie dieses Werk Jesu verstanden haben. Und zutiefst geschätzt. Und tiefste Dankbarkeit ihr Herz erfüllt hat. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du der Beste aller Lehrer bist und dass es auch ein Teil deines Weges war, deines Auftrags Gottes, die Jünger zu lehren und auszubilden. Und du hast es mit aller Hingabe getan. Und danke, dass du auch durch deinen Geist uns lehren möchtest in alle Wahrheit. Und hier auf der Erde dauern die Dinge einfach ihre Zeit und du wirfst es niemand vor. Du weißt ja, wie wir sind, was für ein Gebilde wir sind. Jesus, ich danke dir, dass du in deiner ganzen Weisheit und Geduld jeder, der dein Kind ist, der an dich glauben darf, offenbaren möchtest, wer du bist. Dieser Christus Gottes. Und Herr Jesus, bevor mich das nicht erfasst hat und erfüllt hat, werde ich nicht bereit sein, dir zu folgen. Aber wenn ich das verstanden habe, dann wirst du weitergehen und wirst mir zeigen, dass diesen Weg, den du gegangen bist, der notwendige war und die ganze Liebe Gottes des Vaters ausdrückt. Und diese ganze Geduld und Gehorsam und das Ausharren des Christus ausdrückt. Und dass dieses beide das Fundament, der Fels meines Glaubens ist und mich mit Freude und Friede erfüllt. Dass es der Weg ist, der zurückführt zur Gerechtigkeit. Zurück in die Gemeinschaft. Zurück in dieses Paradies. Das ist, als du eine Tür öffnest, die es nicht mehr gab. Es erfüllt mich mit Staunen und Anbetung. Und bitte ich, dass es viele hören und dass dieser Same hineinfällt und wächst, dass du dieses Werk an vielen tust und dass du es weiterführst, dass es uns ganz erfüllt. Dieses Wissen, dieses Offenbartwerden von deinem Geheimnis, deiner Person und dem von deinem Werk. Dass wir darin Ruhe und Frieden finden, so wie es die Apostel gefunden haben. Und zuversichtlich war in einer Welt, die war schwierig und feindlich und sie hatten diesen festen Halt. Und sie hatten so einen festen Halt, sie waren nicht durcheinander durch die Stürme, die über sie hinweggeweht sind. Sie hatten sogar Mitleid mit denen, die sich erheben gegen dich. Haben sie gesagt, wie sinnlos ist es, wenn sie nur etwas wüssten von deiner Macht und Herrlichkeit, von deinem ewigen Thron, wie unantastbar das für uns Menschen ist. Dann würden sie es nicht tun, niemals. Ich bitte dich auch, dass du uns mit diesem Vertrauen beschenkst, uns gründest auf dir selbst, auf diesem ewigen Fels, dass was auch kommen mag, Herr Jesus, in unserem Leben, dass wir da fest gegründet sind, erfüllt mit dieser Freude im Herzen und dich anbieten dafür, für das, was du bist, was du getan hast.